Ihr könnt mit mir Apostelgeschichte Kapitel 1 aufschlagen. Wir sind ja eigentlich im Hebräerbrief Kapitel 6, in den ersten beiden Versen. Aber wir haben da ein bisschen mal zurückgeschaltet, ein paar Gänge zurückgeschaltet und wir sehen uns die Fundamente unseres Glaubens an, von denen da die Rede ist. Ich möchte beginnen heute Morgen mit einem Brief an einen Pfarrer mit der Bitte um ein seelsorgerliches Gespräch. Einige von euch kennen das schon, aber ich finde es lustig. Sehr geehrter Herr Pfarrer, ich habe eine Witwe geheiratet mit einer 20-jährigen Tochter. Diese hat dann meinen Vater geheiratet. Mein Vater wurde als mein Schwiegersohn, meine Stieftochter, meine Mutter. Als meine Frau den Jungen kriegte, war das der Schwager meines Vaters und gleichzeitig mein Onkel, in Klammer als Bruder meiner Stiefmutter. Nun hat meine Stiefmutter, die ja zugleich meine Stieftochter ist, vorgestern ebenfalls einen Jungen bekommen und der ist nun also sowohl mein Bruder als auch mein Enkel. Ich selbst aber bin der Mann meiner Frau und ihr Enkel als Sohn ihres Schwiegersohnes. Meine Mutter ist meine Großmutter, Klammer, als Mutter meiner Stiefmutter, und da der Mann meiner Großmutter mein Großvater ist, bin ich nun mein eigener Großvater. Bitte, wann darf ich bei Ihnen vorbeikommen? Manchmal können die Dinge ganz schön kompliziert sein. Hä? Und so ist es auch mit unserem Thema heute. Wir haben das letzte Mal darüber gesprochen, dass es verschiedene Taufen in der Bibel gibt. Und dann haben wir konkret uns in der Bibel angesehen, die Taufe in Christus, als wir geistlich in Christus versetzt wurden. Und dann die Wassertaufe, die das äußere Symbol für diese Taufe in Christus ist. Und heute wollen wir uns eine weitere Taufe ansehen, nämlich die Taufe in oder mit dem Heiligen Geist. Manche würden sagen, dass die Taufe in Christus und die Taufe in den Heiligen Geist dasselbe ist und das könnte gut so sein. Die mehr pfingstlerisch geprägten Geschwister würden sagen, die Taufe mit dem Heiligen Geist ist dieselbe Erfahrung der Zurüstung durch den Heiligen Geist, als der Heilige Geist zu Pfingsten die Jünger mit Kraft zugerüstet hat, seine Zeugen zu sein. Das wird oft als Geisttaufe bezeichnet und ich habe das auch oft schon getan, diese Ausdrucksweise gebraucht. Aber ich habe mich unlängst für eine Seminararbeit, für mein Fernstudium, was ich noch immer mache, tiefer mit dem Thema hin auseinandergesetzt, habe eine Arbeit drüber geschrieben und mir mal alle Bibelstellen wieder genau unter die Lupe genommen und ich bin zu dem Schluss gelangt, dass dieser Ausdruck Taufe mit dem Heiligen Geist am besten für eine bestimmte Erfahrung reserviert sein sollte. Darüber spät mal noch mehr. Vielleicht wird sich meine Meinung auch wieder ändern, wer weiß. Aber es ist wichtig, dass wir unsere Meinungen, unsere Überzeugungen immer wieder hinterfragen und prüfen anhand der Schrift, der Bibel. Besonders diejenigen oder die Dinge, die uns besonders vertraut sind, diese Traditionen, die uns vertraut sind oder diese Lehren, die wir manchmal ungefragt übernehmen, weil es bei uns in der Gemeinde alle so glauben oder alle so gebrauchen. Aber es ist nicht ganz einfach. Wenn wir über das Pfingstereignis lesen, dann finden wir da viele verschiedene Begriffe, die da verwendet werden. Es könnte sein, dass diese Begriffe alle die eine und dieselbe Erfahrung beschreiben. Es könnte aber auch sein, dass es unterschiedliche Erfahrungen sind mit dem Heiligen Geist, die zur selben Zeit stattfinden oder manchmal auch nicht zur selben Zeit stattfinden. Also es ist nicht ganz so einfach. Lass uns zusammen lesen in der Apostelgeschichte 1, ab Vers 4. Da steht, und als er, das heißt Jesus, mit ihnen, mit seinen Jüngern versammelt war, befahl er ihnen, sich nicht von Jerusalem zu entfernen, sondern auf die Verheißung des Vaters zu warten. Dann mal einen Ausdruck, die Verheißung des Vaters zu warten, die ihr, sagte er, von mir gehört habt. Denn Johannes taufte mit Wasser, ihr aber werdet mit Heiligem Geist getauft werden nach diesen wenigen Tagen. Hier mit Heiligen Geist getauft werden. Hier haben wir einen zweiten Begriff. Und ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Hier haben wir einen dritten Begriff. Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Was immer das bedeutet. Und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Hier haben wir drei Begriffe. Aus Lukas 24 wissen wir, dass die Verheißung des Vaters gleichbedeutend ist mit dem Heiligen Geist. Also haben wir hier zwei Begriffe, die Verheißung des Vaters und ihr werdet mit Heiligem Geist getauft werden. Und dann sagt er im Vers 8, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Also es könnte sein, dass die Taufe mit dem Heiligen Geist dasselbe ist, wie wenn der Heilige Geist auf uns kommt. Oder es könnte sein, dass es zwei unterscheidbare Erfahrungen mit dem Heiligen Geist sind, die zur selben Zeit passieren. Seid ihr soweit noch bei mir oder seid ihr schon verwirrt? Ist das der Anfang? Offensichtlich ist diese Erfahrung, wenn der Heilige Geist auf jemanden kommt, eine Erfahrung der Zurüstung mit Kraft von Gott. Jesus sagt, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein. Kraft, Zeugen Jesu zu sein. Diese Auferfahrung mit dem Heiligen Geist ist eine Zurüstung von Gott. Die haben die Jünger erfahren zu Pfingsten. Die hat Jesus erfahren eigentlich, als er getauft wurde. Auch da lesen wir, dass der Heilige Geist in Form einer Taube auf ihn kam. Heißt nicht, dass er eine Taube war, sondern sah so aus wie, in sichtbarer Form, dass es für die Zuseher auch sichtbar ist. Und dann in Lukas 4, Vers 14 heißt es, Jesus kehrte in der Kraft des Geistes nach Galiläa zurück. Vielleicht besteht ja eine Verbindung zwischen dem Geist, der auf ihn kommt, und der Kraft, mit der er zugerüstet ist. Von Maria, der Mutter von Jesus, lesen wir was Ähnliches. Da heißt es auch, dass der Geist übernatürlich an ihr wirkte, als der Geist auf sie kam. Der Engel hat gesagt, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Noch ein weiterer Begriff. Darum wird auch das Heilige, was geboren werden wird, Sohn Gottes genannt werden. Wir sehen diese Erfahrung auch im Alten Testament schon. Zum Beispiel in 4. Mose, Kapitel 11, Vers 25. Da lesen wir, und der Herr kam in der Wolke herab und redete zu ihm, das heißt zu Mose, und er nahm von dem Geist, der auf ihm war, und legte ihn auf die 70 Männer, die Ältesten. Das ist diese Bibelstelle, wo Mose sagt, ich packe es nicht mehr allein, Pastor von 1 Million Leute zu sein. Und sein Schwiegervater gibt ihm den guten Tipp, die Last vielleicht auf mehreren Schultern zu verteilen. Und sie setzen hier 70 Älteste ein. Und hier sehen wir, dass der Geist, der auf Mose war, auch auf diese Ältesten gelegt wurden. Und dann lesen wir, und es geschah, sobald der Geist auf sie kam, weissagten sie, später aber nicht mehr. Und dann beschweren sich ein paar, dass welche im Lager, die nicht hier zu dem Treffen erschienen sind, auch geweissagt haben. Und Mose sagt in 4. Mose 11, Vers 29, mögen doch alle im Volk des Herrn Propheten sein, dass der Herr seinen Geist auf sie lege. Also hier sehen wir wieder übernatürliche Zeichen, übernatürliche Zurüstung, prophetische Gabe, in dem Fall in Verbindung mit dieser Erfahrung, dass der Geist Gottes auf Menschen kommt. Johannes 14, Vers 16. Vielleicht könnt ihr auch das mit mir aufschlagen. Das sind ja nur ein paar Seiten, die wir hier zurückblättern müssen. Johannes 14, Vers 16. Da spricht Jesus zu seinen Jüngern, bevor er von ihnen gegangen ist. Und er sagt, ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht, noch ihn kennt. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und er wird in euch sein. Ich werde euch nicht verwaist zurücklassen, ich komme zu euch. Hier haben wir zwei weitere Präpositionen in Verbindung mit dem Heiligen Geist. Der Heilige Geist, er war bei euch, sagt Jesus, in Jesus. Wir sehen hier später, wenn Jesus sagt, ich werde euch nicht verwaist zurücklassen, ich komme zu euch. Parallel, der Heilige Geist kommt zu uns, das heißt, Jesus kommt zu uns. Ihr kennt ihn nicht, er war bei euch und er wird in euch sein. Ich glaube, dass es Beziehung ausdrückt. Verschiedene Arten der Beziehung. Der Heilige Geist war bei uns, bevor wir uns bekehrt haben zu Jesus. Wir können unterschiedliche Beziehungen haben mit einer Person. Ich kann neben der Bushaltestelle stehen, neben irgendjemandem. Das ist eine gewisse Art der Beziehung. Oder ich kann mit derselben Person verheiratet sein. Das ist eine tiefere Art der Beziehung. Also verschiedene Arten der Beziehung. Und wir müssen uns daran erinnern, dass der Heilige Geist, Gott, der Heilige Geist, möchte ich sagen, dass er eine Person ist. Nicht irgendwie eine Energie. Manche Christen haben so ein bisschen eine esoterische Vorstellung vom Heiligen Geist. Als wäre der Heilige Geist irgendwie eine Energie, die irgendwie ausrinnt und dann müssen wir ein bisschen nachfüllen. Nee, der Heilige Geist ist eine Person. Musst du nicht nachfüllen. Wenn du den Heiligen Geist hast, dann hast du alles von ihm. Er ist eine Person. Auf der anderen Seite kannst du wachsen in der Beziehung mit dieser Person, oder? Wenn du jemanden gerade kennengelernt hast, ist das nicht das Ende eurer Beziehung, sondern erst der Anfang. Und ich persönlich glaube, wenn wir diese Präpositionen sehen in der Bibel, bei, in, auf, ist nicht, dass der Heilige Geist hier Turnübungen macht, sondern es drückt verschiedene Formen der Beziehung aus. Der Heilige Geist war bei uns, bevor wir uns bekehrt haben, hat versucht, uns zu Jesus zu ziehen. Und ohne Zweifel, wenn es hier heißt, er wird in euch sein, dann passiert das in der neuen Geburt, bei unserer Bekehrung. Das ist der Heilige Geist, Gott, der dreieinige Gott, wenn wir es ganz genau sagen wollen, in der Person des Heiligen Geistes in uns Wohnung nimmt. Eine ganz tiefe Form der Beziehung. Ich meine, es sind alles Wortbilder. Ne? Tiefe Form der Beziehung, so innig, dass Gott davon spricht, dass er Wohnung nimmt in uns. Er war bei euch in Jesus, er wird in euch sein bei der Bekehrung und dann sagt Jesus, ich werde euch nicht verreist zurücklassen, ich komme zu euch und zu Pfingsten, ohne Zweifel, das war der Event, wo die Apostel mit dem Heiligen Geist gefüllt wurden, wo auch die Taufe mit dem Heiligen Geist passiert ist. Da lesen wir, als der Tag des Pfingstfestes erfüllt war, waren sie alle an einem Ort beisammen. Und plötzlich geschah aus dem Himmel ein Brausen, als führe ein gewaltiger Wind daher und erfüllte das ganze Haus, wo sie saßen. Und es erschienen ihnen zerteilte Zungen wie von Feuer und sie setzten sich auf jeden einzelnen von ihnen und sie wurden alle mit Heiligem Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Sie wurden mit Heiligen Geist erfüllt. Und sie fingen an, in anderen Sprachen zu reden. Wieder übernatürliche Manifestation von Gottes Gaben. Es scheint, dass das Erfülltsein mit dem Heiligen Geist und wenn der Geist auf uns kommt, dieselbe Erfahrung ist. Wir haben wieder unterschiedliche Worte hier, ne? Aber es scheint dieselbe Erfahrung zu sein. Wir sehen dieselbe Frucht von dieser Erfahrung. Wie gesagt, ich persönlich glaube, Jesus ist bei uns, bevor wir uns bekehren. Er kommt in uns. Tiefere Erfahrung. Der Heilige Geist kommt in uns, in unserer neuen Geburt, bei unserer Bekehrung. Und der Heilige Geist kommt auf uns oder füllt uns. Ich persönlich glaube, das meint hier dieselbe Erfahrung, um uns zuzurüsten. Also von mir aus, du stehst neben der Bushaltestelle mit einer Person, du heiratest die Person und dann taucht dir die Person ein bisschen an und stärkt dich und stärkt dir den Rücken und hilft dir, rüstet dich zu auf irgendeine Art und Weise. Sie wurden mit Heiligem Geist erfüllt, zugerüstet, wie Jesus gesagt hat, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch kommt. Nun, die Taufe mit dem Heiligen Geist kann entweder dieselbe Erfahrung sein oder es können zwei unterscheidbare Erfahrungen zur selben Zeit sein. Aber zuerst mal lasst uns über das Erfülltsein reden. Das ist der neue Begriff, der hier eingeführt wurde. Übernatürliche Zurüstung, Gaben, die wir hier sehen. Als Beispiel könnten wir uns Johannes den Täufer ansehen. In Lukas 1, als sein Vater Zacharias die Prophetie bekommt, dass er noch einen Sohn haben wird in seinem Alter, da sagt ihm der Engel, denn er, sein Sohn Johannes der Täufer, wird groß sein vor dem Herrn, weder Wein noch starkes Getränk wird er trinken und schon von Mutterleibe an mit Heiligem Geist erfüllt werden. Und viele der Söhne Israels wird er zu dem Herrn, ihrem Gott, bekehren. Und er wird vor ihm hergehen in dem Geist und in der Kraft des Elia, um der Väter Herzen zu bekehren zu den Kindern und Ungehorsamer zur Gesinnung von Gerechten und dem Herrn ein zugerüstetes Volk zu bereiten. Also er wird von Mutterleib an unter dem Einfluss des Heiligen Geistes sein, zugerüstet sein, gestärkt sein zum Dienst. In der Apostelgeschichte 4, Vers 8 lesen wir, wie der Petrus erfüllt wird. Und erfüllt vom Heiligen Geist, also wie erfüllt wird, lesen wir vorher, aber wie erfüllt mit dem Heiligen Geist, machtvoll predigt und 3000 Leute bekehren sich. Dann interessanterweise in der Apostelgeschichte Kapitel 4, Vers 31, lesen wir von den Jüngern, und als sie gebetet hatten, bewegte sich die Städte, wo sie versammelt waren, und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Interessant, da haben wir auch wieder diese Erfahrung der Erfüllung oder Zurüstung durch den Heiligen Geist. Ein zweites Mal. Pfingstler betonen, einmal, sie nennen das die Geisttaufe, erfüllt ein für alle Mal. Nee, wir sehen, dass es immer wieder passiert. Also zumindest die Apostel waren zu Pfingsten dabei, als sie erfüllt wurden mit dem Heiligen Geist, haben wir gerade gelesen vorhin in Apostelgeschichte 2,1, sie wurden alle mit Heiligem Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden. Jetzt in Apostelgeschichte 4 haben wir zumindest teilweise dieselben Leute versammelt und es steht hier, als sie gebetet hatten, sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Da haben wir wieder diese Erfahrung, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Geist auf euch kommt. Selbe Erfahrung, glaube ich, um meine Zeugen zu sein. Hier, sie reden Gottes Wort mit Freimütigkeit, Zurüstung durch Gott. Das ist nicht ein Event. Das passiert irgendwann mal zum ersten Mal, so wie der erste Kuss, aber ist hoffentlich nicht der letzte. Immer wieder kann das passieren. Also um das zusammenzufassen, ich hoffe, ihr seid noch nicht ganz verwirrt, aber wir haben davon gelesen, dass der Heilige Geist auf jemanden kommt, dass Menschen erfüllt werden mit dem Heiligen Geist, dass der Heilige Geist in jemanden kommt. Wir haben davon gelesen, den Geist zu empfangen, oder haben wir nicht gelesen, aber in der Parallelstelle kommt das vor. Könnte es sein, dass alle diese Begriffe eine und dieselbe Erfahrung beschreiben? Oder es könnte sein, dass es zwei Erfahrungen sind, die meistens zumindest gleichzeitig stattfinden. Nämlich das Empfangen, die Geist-in-Erfahrung, die neue Geburt und dann die zweite Erfahrung, die Auf- oder die Erfülltwerden-Erfahrung die Erfahrung der Zurüstung, der Stärkung durch den Heiligen Geist. Nun, wir wissen, dass die Jünger auf jeden Fall zu Pfingsten getauft wurden mit dem Heiligen Geist. Und beide diese Erfahrungen, Geist in oder der Geist auf, könnten die Taufe mit dem Heiligen Geist teilen. Oder es könnte eine unterscheidbare dritte Erfahrung sein, die gleichzeitig passiert. Ist nicht ganz so einfach, oder? Ich meine, ihr könnt euch mal alle Bibelstellen ausdrucken und es selber durchstudieren und durchlesen. Nicht so einfach. Jesus hat gesagt, der Geist ist wie der Wind, der weht, wie er will. Sein Wirken ist manchmal schwer zu greifen. Manchmal auch schwer in unsere netten theologischen Schubladen einzuordnen. Und vielleicht ist es auch gut so. Es ist übrigens erwähnenswert, dass in den neutestamentlichen Briefen überwiegend eine andere Sprache verwendet wird, wenn über den Heiligen Geist geredet wird, als in der Apostelgeschichte. Wir finden in den Briefen zum Beispiel keine Erklärung, wie wir genau getauft werden können in dem Heiligen Geist. Wir werden ermutigt, ständig erfüllt zu sein mit dem Heiligen Geist und immer wieder erfüllt zu werden mit dem Heiligen Geist. Und wir lesen davon, dass wir nach dem Geist wandeln sollen, dass wir in dem Geist sein sollen, dass wir den Geist haben sollen, dass wir durch den Geist geleitet werden und von dem Geist belehrt werden und von dem Geist geheiligt werden und von dem Geist begabt sind und dass wir den Heiligen Geist betrüben können. Alles Ausdrücke eigentlich die Beziehung ausdrücken. Und wenn ich an den Heiligen Geist als Person denke, wenn ich mir das in den Hinterkopf rufe, ins Gedächtnis rufe, dann macht es für mich eigentlich am meisten Sinn. Wir reden hier von Beziehungen. Wichtig, dass wir Beziehung mit dem Heiligen Geist haben. Die Phrase Taufe in oder Taufe mit dem Heiligen Geist selber, die kommt 7-mal im Neuen Testament vor. 6-mal davon in Beziehung zur Taufe des Johannes des Täufers. In den Evangelien zum Beispiel in Matthäus 3, Vers 11. Da sagt Johannes der Täufer, ich zwar taufe euch mit Wasser zur Buße, der aber nach mir kommt, ist stärker als ich, dessen Sandalen zu tragen ich nicht würdig bin. Er wird euch mit Heiligem Geist und Feuer taufen. Das sehen wir in allen 4 Evangelien so oder ähnlich. Jesus wird mit dem Heiligen Geist taufen, so wie Johannes der Täufer mit Wasser getauft hat. 5. Mal kommt diese Phrase in der Apostelgeschichte 1, Vers 4 vor. Als er mit ihnen versammelt war, befahl er ihnen, sich nicht von Jerusalem zu entfernen, sondern auf die Verheißung des Vaters zu warten, die ihr, sagte er, von mir gehört habt. Denn Johannes taufte mit Wasser, ihr aber werdet mit Heiligem Geist getauft werden nach diesen wenigen Tagen. Eigentlich wieder in Verbindung mit Johannes dem Täufer. Das nächste Mal sehen wir es in der Apostelgeschichte 11, wo Petrus von der Bekehrung der ersten Heiden berichtet, seinen Apostelkollegen in Jerusalem, ersten Heiden, die sich bekehrt haben, Cornelius und sein Haus. Und er erzählt hier den Aposteln, während ich aber zu ihnen zu reden begann, das Evangelium verkündigte, fiel der Heilige Geist auf sie, so wie auch auf uns im Anfang. Ich gedachte aber an das Wort des Herrn, wie er sagte, Johannes zwar taufte mit Wasser, ihr aber werdet mit Heiligem Geist getauft werden. Wenn nun Gott ihnen die gleiche Gabe gegeben hat wie auch uns, die wir an den Herrn Jesus Christus geglaubt haben, wer war ich, dass ich hätte Gott wehren können? Das letzte Mal kommt diese Phrase im 1. Korintherbrief 12, Vers 13 vor. Könnt ihr mal aufschlagen, 1. Korintherbrief 12, da werden wir später gleich noch ein bisschen mehr drin lesen. 1. Korinther 12, Vers 13. Denn in oder mit ist dasselbe Wort wie in den anderen Stellen, wo die Taufe mit dem Heiligen Geist erwähnt wird. Denn in einem Geist sind wir alle zu oder eigentlich in einem Leib getauft worden, es seien Juden oder Griechen, es seien Sklaven oder Freie, und sind alle mit einem Geist getränkt worden. Wenn die Evangelisten und der Paulus diese Phrase Taufe mit oder in dem Heiligen Geist im selben Sinn verwenden, dann haben wir hier eine Definition von dem, was die Taufe mit dem Heiligen Geist ist. Denn in einem Geist sind wir alle in einen Leib getauft worden. Wenn das die Definition ist, dann ist die Taufe in oder mit dem Heiligen Geist die Taufe in den Leib Christi. Das heißt, ein Aspekt bei dem Pfingstereignis, bei der Pfingsterfahrung der Jünger, war, dass sie zu einem geistlichen Leib geworden sind, zu dem Leib Christi. Pfingsten, sagen wir oft, war die Geburtsstunde der Gemeinde, was hier passiert. Individuelle Christen wurden eins gemacht in den Heiligen Geist, in einen Leib. Ich persönlich gehe davon aus, dass die Apostel zu diesem Zeitpunkt schon von Neuem geboren waren. Auch eine Diskussion, die wir führen könnten, aber dann sitzen wir in einer Stunde noch da. Manche glauben, dass die Jünger wiedergeboren wurden zu Pfingsten. Könnt ihr selber nachstudieren. Persönlich gehe ich davon aus, dass zumindest die Apostel zu diesem Zeitpunkt schon von Neuem geboren waren. Nämlich in Johannes 20, Vers 22, als Jesus sie anhauchte und sprach, empfangt Heiligen Geist. Ich persönlich glaube, dass sie von dem Zeitpunkt an von Neuem geboren waren. Sie haben zu dem Zeitpunkt ja auch ihren Glauben bekannt. Ne? Und die Bibel sagt uns, wenn wir glauben, dann werden wir gerettet. Dann werden wir von Neuem geboren. Dann werden wir gefüllt mit dem Heiligen Geist. Dieses Detail könnt ihr selber nachstudieren. Also zu Pfingsten, individuelle Christen wurden eins gemacht in einen Leib. Scheint, dass die Apostel ein Sonderfall waren. Danach, wenn wir von Cornelius lesen zum Beispiel, ist es gleichzeitig mit der Bekehrung passiert. Und ich denke, für heute müssen wir annehmen, dass wir in den Leib Christi getauft werden bei unserer neuen Geburt. Es ist schwer vorstellbar, dass jemand ein Christ ist, aber nicht in Jesu Leib ist, nicht Teil von Jesu Leib ist. Deswegen glauben übrigens viele, dass die Taufe in Christus dasselbe ist wie die Taufe in den Heiligen Geist. Dass das zwei Aspekte derselben Sache sind. Wenn wir eins gemacht werden mit Jesus, dann werden wir auch eins mit seinem Leib. Ich persönlich behandle das als separate Erfahrungen, weil es auch in der Bibel zumindest begrifflich unterschieden wird. Findet aber gleichzeitig statt. Für die theologische Analyse vielleicht interessant, das auseinanderzuhalten, das einzeln zu betrachten. In der Praxis wird es keinen großen Unterschied machen. Studiert es selber, ihr seid frei, euch eure eigene Überzeugung zu bilden aus Gottes Wort. Interessant ist es in der Apostelgeschichte, dass immer, wenn eine neue Gruppe von Menschen diesem Gemeindeleib hinzugefügt wurden, dass es immer durch übernatürliche Zeichen bestätigt wurde. Zu Pfingsten und dann bei der Bekehrung der ersten Heiden, wieder übernatürliche Zeichen. Gott hat bezeugt, dass diese Heiden in denselben Leib getauft wurden wie die jüdischen Apostel und Jünger. Und dadurch haben die Apostel und der Petrus vor allem erkannt, dass Gott auch die Heiden angenommen hat. Dass die Gemeinde aus Juden und Heiden bestehen soll. Er hat das gerade erzählt hier, wir haben es gerade gelesen. Wo er gesagt hat, der Heilige Geist fiel auf sie, sie fingen an mit neuen Sprachen zu reden, diese äußeren Zeichen. Also wie konnte ich denen dann die Taufe verwehren? Also die Gemeinde soll aus Juden und aus Heiden bestehen. Das war eine Vorstellung, die für die Juden erstmal sehr schwierig zu schlucken war, wie ihr wisst. Und dann in der Apostelgeschichte 8 sehen wir, wie das Evangelium zu den Samaritern kommt. Die haben sich bekehrt, als der Philippus gepredigt hat. Und dann mussten aber der Johannes und der Petrus aus Jerusalem hinreisen und denen die Hände auflegen und dann empfingen die die Taufe mit dem Heiligen Geist. Warum, denkt ihr? Interessant, ne? Kann man mal nachfragen. Warum, denkt ihr, war das so? Ich persönlich glaube, weil die Samariter so ihre eigene Religion geschnitzt hatten. Die waren so ein Mischvolk. Also die Juden, die übrig geblieben waren im Land, als 586 die Babylonier die Juden gefangen weggeführt haben, Und auch vom Nordreich wurden ja nicht alle weggeführt, 722 vor Christus von Assyrern. Und das einfache Volk ist übrig geblieben in diesen Gebieten, die Juden. Und dann wurden aber andere heidnische Völker mit dort angesiedelt. Und irgendwie haben sich diese Religionen vermischt und die Samariter haben ihre eigene Religion geschnitzt. Jesus unterhält sich mit der Samariterin im Jakobsbrunnen und diskutieren, auf welchem Berg Gott angebetet werden soll. Und Jesus sagt ihr, das Heil kommt aus den Juden. Aber es kommt die Stunde, da weder da noch da anbetet, sondern die wahren Anbeter beten Gott im Geist und in der Wahrheit an. Aber diese Samariter haben sich von den Juden abgesondert. Und ich glaube, sie mussten ihre Verbindung zu der Gemeinde in Jerusalem anerkennen. Und auch indem Gott den Petrus und den Johannes benutzt hat, um sie in den Geist zu taufen und es mit Zeichen bestätigt hat, hat es Einheit ausgedrückt. Auch für die Apostel. Die Juden sind in diesem einen Leib, die Heiden werden diesem einen Leib Christi hinzugefügt und die Samariter auch, wenn sie sich zu Jesus bekehren. Es gibt nicht einen samaritischen, einen jüdischen, einen heidischen Leib Christi, nee, es gibt einen Leib Christi in dieser Welt. Besondere zu Pfingsten ist, dass die Gläubigen in die Einheit eines weltweiten Leibes Christi getauft wurden. Und dann sehen wir aber, dass der Leib Christi, dass Gott seinen Leib immer wieder füllt und zurüstet. Diese Auferfahrung, von der wir vorher gesprochen haben, und dieses Erfülltwerden mit dem Heiligen Geist. Wenn ich persönlich sage, die Taufe in dem Heiligen Geist meint was ganz Spezifisches, nämlich die Taufe in den Leib Christi, verleugne ich nicht, dass es diese Erfahrung der Zurüstung durch den Heiligen Geist gibt. Das ist auch zu Pfingsten passiert. Und danach in der Apostelgeschichte 4 wieder und wahrscheinlich noch viele Male, die uns nicht konkret überliefert wurden. Rauchen wir schon die Köpfe von der vielen Theorie? Lasst es uns praktisch werden. Und Theologie ist eigentlich immer praktisch. Das hat immer Auswirkungen auf unser Leben und auf unser Zusammenleben. Und jetzt lasst uns den ganzen Abschnitt zusammenlesen im 1. Korintherbrief, Kapitel 12. Wer noch nicht dort ist, kann das jetzt mit mir aufschlagen. 1. Korinther 12. Wir lesen ab Vers 12. Denn wie der Leib einer ist, lass mir das vorher noch voranschieben, der ganze Abschnitt, in dem die Taufe mit dem Heiligen Geist erwähnt wird, steht in einem Kapitel, in dem es eigentlich um Gaben geht. Lass uns das im Hinterkopf behalten. Vers 12. Denn wie der Leib einer ist und viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes aber, obwohl viele ein Leib sind, so auch der Christus. Denn in einem Geist sind wir alle zu einem Leib getauft worden, es seien Juden oder Griechen, es seien Sklaven oder Freie, und sind alle mit einem Geist getränkt worden. Denn auch der Leib ist nicht ein Glied, sondern viele. Wenn der Fuß spräche, weil ich nicht Hand bin, gehöre ich nicht zum Leib, gehört er deswegen nicht zum Leib. Und wenn das Ohr spräche, weil ich Auge bin, gehöre ich nicht zum Leib, gehört es deswegen nicht zum Leib. Wenn der ganze Leib Auge wäre, wo wäre das Gehör? Wenn ganz Gehör, wo der Geruch? Also wenn alle gleich wären, wenn wir Christen alle gleich wären, geklont, jeder ein genaues Abbild von dem anderen, dann wären wir wie ein Körper, der zum Beispiel nur aus Augen besteht. Und wie nennt man so einen Körper? Ein Krüppel. Also gut, dass wir vielseitig sind. Unterschiedlich begabt, unterschiedliche Persönlichkeiten. Wer sagt denn? Nun aber hat Gott die Glieder bestimmt, jedes einzelne von ihnen am Leib, wie er wollte. Wenn aber alles ein Glied wäre, wo wäre der Leib? Nun aber sind zwar viele Glieder, aber ein Leib. Das Auge kann nicht zur Hand sagen, ich brauche dich nicht. Oder wieder das Haupt zu den Füßen, ich brauche euch nicht. Sondern gerade die Glieder des Leibes, die schwächer zu sein scheinen, sind notwendig. Und die uns weniger ehrbaren am Leib zu sein scheinen, die umgeben wir mit größerer Ehre und unsere Nichtanständigen haben größere Wohlanständigkeit. hatten gerade Fußball-WM, wenn die eine Mauer machen beim Freistoß, welche Körperteile bedecken die? Gut, das ist vielleicht ein schlechtes Bild jetzt. Ich möchte eure Gedanken nicht dahin lenken. Kugelsichere Westen, Polizisten oder so Einsatzkommandos tragen kugelsichere Westen. Welche Körperteile schützen die damit? Die Wohlanständigen, wie es hier heißt, die Ehrbaren, die Ansehnlichen? Nee, oder? Dir hat wahrscheinlich noch niemand Kompliment gemacht und gesagt, hey, du hast so eine schöne Milz. Oder so ein schönes Herz, jetzt das Organ gemeint. Wir kriegen Komplimente für unsere schönen Augen, unsere schönen Haare. Aber gerade die wichtigeren Organe sind die, die unansehnlicher sind. Und denen lassen wir besondere Ehre zukommen, sei es, wenn wir Polizisten spielen oder Fußball spielen. Je nachdem. Versteht, was hier damit gemeint ist. Unsere Wohlanständigen aber brauchen es nicht. Aber Gott hat den Leib zusammengefügt und dabei dem Mangelhafteren größere Ehre gegeben, damit keine Spaltung im Leib sei, sondern die Glieder dieselbe Sorge füreinander hätten. Und wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit. Oder wenn ein Glied verherrlicht wird, so freuen sich alle Glieder mit. Ist logisch, ne? Der ganze Leib. Wenn die Silvia sich freut, dann freut sich die ganze Silvia, nicht nur ihr Auge oder ihr Ohr. Ihr aber seid Christi Leib und einzeln genommen Glieder. Hier haben wir zwei Anwendungen. Erste Anwendung, weil ihr ein Leib seid, in Vers 25 heißt es, damit keine Spaltung im Leib sei, sondern die Glieder dieselbe Sorge füreinander hätten. Erste Anwendung ist, weil ihr ein Leib seid, lasst keine Spaltung zu untereinander. Lasst keine Spaltung zu. Wenn der Leib sich von einem Fuß trennt, bleibt er wieder als Krüppel zurück. Lass keine Spaltung zu. Als Gemeindeleib. Auch nicht als Leib Christi weltweit. Ich sehe es als Gottes Segen, dass es unterschiedliche Gemeinden gibt mit unterschiedlichen Frömmigkeitsstilen. Es ist Gottes Segen. Es gibt emotionalere Menschen und weniger emotionale und die einen begegnen Gott besser in einem emotionalen Gottesdienst, die anderen vielleicht mehr in einem liturgischen Gottesdienst. Das sind äußere Formen. Ob wir Gott anbeten mit der Orgel oder mit Schlagzeug, das sind Formen. Gott sieht das Herz. Lasst uns nicht spalten von anderen Christen, die wirklich von Neuem geboren sind und die wirklich Gottes Wort als Grundlage haben und die wirklich Menschen mit dem Evangelium von Jesus erreichen wollen. Das sind unsere Geschwister. Wir sind eins in einem Leib. Aber auch als Gemeindeleib. Wir sind ein Leib. Lass nicht Spaltung zu. Und ist das nicht praktisch? Ist das eine praktische Herausforderung für uns bunten Haufen? Aus so vielen sozialen und nationalen und geistlichen Hintergründen und mit so unterschiedlichen Persönlichkeiten, mit den Stärken und den Schwächen, die haben, mit den unterschiedlichen Begabungen, mit den unterschiedlichen Ansichten. Lass keine Spaltung zu, ihr seid ein Leib. Das ist so wichtig. Leider Gottes gibt es auch in unserem Gemeindeleib Glieder, die nicht so miteinander versöhnt sind, nicht so miteinander können, wie es sein sollte. Wir müssen uns bewusst sein, wir sind ein Leib. Wir müssen nicht darum ringen, wir sind ein Leib, das ist die geistliche Realität. Und deswegen wollen wir Einheit bewahren. Wir wollen das ausleben, was wir sind. Wir müssen nicht um Einheit ringen, wir sind schon eins. Wir müssen es nur annehmen und einander so behandeln, als wären wir ein Teil voneinander. Und wie gesagt, hier, gerade den Unanständigeren oder denen, die nicht so wohl anständig sind, vielleicht nicht sich so verhalten oder so sind, wie wir uns den Normchristen vorstellen. Gerade die bekommen oft mehr Ehre und die sind wichtig. Und wir organisieren unsere Gemeinden so oft wie die Welt. Dass die, die die herausragenden Gaben haben, die zum Beispiel gut reden können, und das sind dann die vorne stehen, und die werden wichtig genommen, und die anderen, die vielleicht unscheinbarer sind oder gewissen Sinn vielleicht ein bisschen komisch, und sind wir das nicht alle. Was ist schon normal, gell? Die gehen dann oft unter. Wir sind eins. Weil wir ein Leib sind, wollen wir die Einheit bewahren. Diese Person, die so anders ist, mit der du Schwierigkeiten hast, die eine andere Persönlichkeit hat und anders in ihren Begabungen und Ansichten und in ihrer Geistlichkeit, die ist Teil von mir. Ich werde Ewigkeit mit ihr verbringen. Also lass uns die Einheit doch schon jetzt hier leben. Das ist Jesus' Herz. Darum hat er gebetet in Johannes 17, bevor er ans Kreuz gegangen ist. Um Einheit. Und dann zweitens, im Vers 28 lesen wir: Und die einen hat Gott in die Gemeinde eingesetzt, erstens als Apostel, zweitens andere als Propheten, drittens als Lehrer, sodann Wunderkräfte, sodann Gnadengaben der Heilungen, Hilfeleistungen, Leitungen, Arten von Sprachen. Zweite Anwendung, die der Apostel Paulus uns aus dieser Taufe in den Leib Christi, dass wir ein Leib sind, rauszieht. Die zweite Anwendung ist, wenn wir erkennen, dass wir ein Leib sind, dann wollen wir auch einander dienen. Das ist natürlich, oder? Wenn ihr euren Körper anschaut, jedes Glied am Leib dient dem ganzen Leib. Die Lunge atmet, das Herz schlägt, das ist uns oft gar nicht so bewusst. Aber es dient dem ganzen Leib. Da wird mein Ohr und mein kleiner Finger mit Blut versorgt und mit Nährstoffen, sodass der ganze Leib gesund ist. Und wenn mein Mund was isst, dann dient es dem ganzen Leib. In unserem Leib ist es so, dass jedes Glied dem ganzen Leib dient. Das ist natürlich. Jedes Glied ist da zum Wohl des ganzen Leibes. Wenn ein Glied an unserem Leib beschließt, ich mache nicht mehr mit, ich spiele nicht mehr mit, was passiert dann? Werden wir krank. Wenn zum Beispiel die Niere beschließt, ich spiele nicht mehr mit, dann haben wir Nierenleiden und, wird der Leib krank. Und wieder behindert und schwach. Wenn die Leber sagt, ich möchte nicht mehr funktionieren, ich mache nicht mehr mit, warum soll ich mir die Arbeit antun für den ganzen Leib? Ich schaue nur auf mich selbst. Dann wird der ganze Leib gelb werden. Wenn die Hand beschließt, ich werde den Mund nicht mehr füttern, dann wird der ganze Leib verhungern, inklusive der Hand, obwohl es der vielleicht nicht so bewusst ist. Und genauso ist es für uns als Gemeindeleib. Wenn du nicht hierher kommst, wenn wir zusammenkommen, mit dem Herzen anderen zu dienen, nur als Konsument, wenn du ein selbstsüchtiges Leben lebst, dann bist du geistlich krank. Das ist biblisch. Dann bist du geistlich krank. Dann bist du ein krankes Glied eigentlich am Gemeindeleib. Dann schwächst du den Leib. Können wir uns gleich prüfen. Wie bist du hierher gekommen heute? Mit dem Gedanken, hoffentlich kann ich mal was mitnehmen von dem Gottesdienst? Oder was kann ich geben? Gibt es jemanden hier, den ich ermutigen könnte? Gibt es jemanden, der Unterstützung braucht? Hier, manuell, dass ich mal mit anpack, vielleicht finanziell, der für Gebet braucht, der ein ermunterndes Wort braucht. Wie ist sie mir hergekommen? Um zu nehmen oder um zu geben? Leute, was wird passieren, wenn nicht wenn es gut geht, 50% der Aktiven, die 50% Inaktiven irgendwie mitschleppen müssten. Was würde passieren mit uns als Gemeindeleib, wenn jeder Einzelne sich einbringen würde zum Wohl des ganzen Leibes? Mit seinen Begabungen, mit dem, was Gott ihm gegeben hat. Und ich rede nicht davon, dass wir alle hier 15 Stunden in der Woche einbringen müssen, um einander zu dienen. Vielleicht zum Gebet zu kommen, mitzubeten, Sonntag vor dem Gottesdienst. oder Kleinigkeiten, Abendmahl vorzubereiten, das übernehme ich. Das kann mein Beitrag sein. Oder ich nehme noch Zeit, ich laufe nicht gleich weg, sondern ich nehme noch Zeit, um mit Leuten zu beten, wenn jemand ein Bedürfnis hat, und zu reden. Oder wir gehen nicht nur essen als Familie nach dem Gottesdienst, sondern wir laden auch jemanden ein. Vielleicht jemanden, der es nicht so fett hat, der es nicht leisten kann. Oder jemand, der, so ein Single, der vielleicht einsam ist. Oder die Couchen stehen noch immer unten im Erdgeschoss, die müssten mal in den Keller. Ich bräuchte mal ein paar Männer, die mit anpacken, vielleicht können wir das nachher tun. Ich denke schon seit 2 Wochen dran, die müssen mal wieder in den Keller. Muss nichts Großes sein. Aber was würde passieren, wenn wir beim Mitarbeitertreffen nicht nur 10 oder wenn es hochkommt 15 Leute wären, sondern wenn alle da wären? Wenn wir alle zusammensitzen würden und gemeinsam überlegen könnten, wie können wir einander dienen? Und wie können wir zusammen die Menschen in unserer Stadt erreichen? Was, wenn jeder Einzelne in unserem Leib, wir sind ein Leib, wir sind eins, das ist die Realität, was, wenn jeder Einzelne sich einbringen würde, seine Begabungen? Vielleicht die Begabung zu organisieren. Vielleicht wird es ordentlicher aussehen. Ich weiß nicht, ob das meine stärkste Gabe ist. Vielleicht einzubringen mit den Finanzen. Gabe zu geben. Einzubringen mit den handwerklichen Fähigkeiten. Es gibt so viele Dinge. Mit den grafischen Fähigkeiten. Gabe zu kochen. Musikalische Begabung. Gabe der Gastfreundschaft. Gabe der Barmherzigkeit. Auch davon lesen wir in der Bibel unter den Geistesgaben. Das sind nicht so die populären. Ich meine, alle wollen irgendwie Propheten sein und Wunderheiler, aber wenige beten, um die Gabe zu geben. Und die Gabe der Barmherzigkeit und die Gabe des Dienens. Zu ermutigen, der Gabe der Ermutigung. Manche haben das. Sehen eine Not. Haben Barmherzigkeit, haben das rechte Wort, so was der Heilige Geist schenkt. Herz für Gebet. Gabe, auf Leute zuzugehen. Das ist eine Begabung. Manche schwitzen Blut und Wasser, wenn sie auf irgendwem Fremden zugehen müssen. Andere, kein Problem. Das ist eine wichtige Begabung. Gabe, Kindern zu dienen oder Jugendlichen zu dienen. Kindern dienen. Männer. Da wäre eine Berufung. Das ist was, was mir echt auf dem Herzen brennt. Ich bin begeistert und von Herzen dankbar für jede Frau, die im Kindergottesdienst unten dient, und ihr macht einen super Job. Aber ich fände es super, wenn zumindest ab und zu mal auch ein Mann unten wäre, der unsere Kinder lehrt und unseren Kindern dient. Ich finde, in unserer Gesellschaft wachsen schon Kinder so oft nur mit der Mama auf, ohne Vater. Und dann oft in der Gemeinde sind es dann auch wieder nur die Frauen, die den Kindern dienen. Ich denke, es wäre gut, eine gute Ausgewogenheit, wenn auch mal ein Mann unsere Kinder lehren würde. Nicht, dass die das besser können als die Frauen, vielleicht im Gegenteil. Aber ich denke, es wäre wichtig. Betet drüber, vielleicht hat es wer am Herzen. Das wäre wirklich was, wenn ich könnte, wäre ich unten. Ich habe eigentlich immer gern Kindergottesdienst gemacht. Das ist eine wunderbare, ein Geschenk eigentlich. Das macht Freude. Gabe, Jugendlichen zu dienen. Gabe, mit alten Menschen umzugehen, alten Menschen zu dienen. Gabe zu lehren, Gabe für Seelsorge, Gabe zuzuhören. Hey, auch das ist eine Gabe. Wirklich wem zuzuhören, der vielleicht immer wieder dasselbe erzählt, weil da oben schon so viel Kalk rumsitzt. Das ist eine Gabe. Aber wie wäre es, wenn jeder sich mit seiner Gabe einbringt? Dem, was Gott ihm geschenkt hat. Was für ein gesunder Leib wären wir? Was für eine dynamische Gemeinde wären wir? Was für eine dynamische Kraft für Reformation auch in unserer Stadt und unserer Region? Wie viel heller würde unser Licht leuchten in dieser Welt? Und wie viel mehr könnte Jesus sich ausdrücken durch uns, durch unseren Gemeindeleib? Wäre das nicht schön? Da wäre niemand hier in unserer Gemeinde, der sich irgendwie einsam fühlen würde oder der verzweifelt wäre, ohne dass er Ermutigung bekommt und Gemeinschaft und Trost bekommt. Wahrscheinlich würden wir viel mehr präsent sein auf den Straßen, in Grünstadt und im Seniorenheim und im Krankenhaus und in den Schulen als Nachmittagsbetreuung und vielleicht sogar in politischen Gremien, vielleicht Missionseinsätze machen, offene Jugendarbeit und Kinderarbeit, die Armen füttern und segnen im Namen Jesu, die Kranken, die Einsamen besuchen. Vielleicht ein Kochteam, die gerne kochen für Kranke oder für Trauernde. Mich hat es schwer beeindruckt, als mein angeheirateter Schwager gestorben ist letztes Jahr. Und 2 Wochen lang ist jeden Abend wer anderer von der Gemeinde vor der Tür gestanden und hat Essen abgeliefert für die ganze Familie, um Jennifers Schwester zu entlassen. Und das war so ein Segen. Ganz praktische Liebe, praktischer Dienst. Ich war beeindruckt davon, wie dieser Gemeindeleib da funktioniert hat. Die haben wirklich miteinander getrauert und einander getragen. Das hat mich schwer beeindruckt. Vielleicht ein Handwerkerteam, die sagen, hey, für die Single-Frauen, wenn du irgendwas Handwerkliches brauchst, hier gibt es ein Team. An die kannst du dich wenden, wenn du mal was brauchst, wenn die Toilette rinnt oder sonst was. Warum nicht? Einander dienen mit den Gaben, die Gott uns gegeben hat. Vielleicht hätten wir die abgefahrenste Website und Internetmissionare, die saubersten, einladendsten, kreativsten, gemütlichsten Gemeinderäume, wären die offenste, freundlichste, gastfreundlichste Gemeinde. Jeder Besucher wird sich wohlfühlen, er wird gleich eingeladen werden, auch nach dem Gottesdienst. Jeder würde Gebet bekommen und Zuspruch und Ermutigung und die Unterstützung finden, die er braucht. Wäre das nicht schön? Und Menschen würden heil werden und zu Jesus finden und zu Jüngern gemacht werden. Und wir alle würden Abenteuer mit Jesus erleben. Erleben, wie er uns gebraucht, weil wir verfügbar sind und weil er durch uns wirken kann. Und hey, das ist ein erfüllendes Leben, wenn Jesus durch mich wirkt und wenn Jesus mich gebraucht. I have a dream. Wie Martin Luther King. Ich habe einen Traum. Ich glaube, dass es der Traum Jesu ist. Ich glaube, dass es Normalität ist eigentlich. Wie gesagt, ein Leib oder ein Glied, das nur konsumiert, aber nicht dem Leib dient, ist eigentlich ein krankes Glied. Jesus möchte einen gesunden Leib. Das ist Normalität eigentlich. Und ich meine, all diese Dinge, wovon ich geträumt habe, das kann nicht ein Pastor umsetzen mit 10 oder 15 Mitarbeitern, die viele eh schon fast überladen sind. Braucht den ganzen Leib. Ich denke, ich habe genug zum Nachdenken für die nächste Woche. Aber ich möchte euch einladen, dass ihr nicht zu mir kommt und sagt, was kann ich tun? Ich hätte genug Vorschläge. Aber mein Blick ist limitiert. Ich möchte euch einladen, dass ihr zuerst zu Gott geht im Gebet. Und ich spreche jetzt vor allem zu denen, die nicht zu den 10 oder 15 gehören, die sehr aktiv sind, die sich regelmäßig einbringen. Zu Gott zu gehen im Gebet und ihn zu fragen, Herr, wer ist der Herr? Er ist das Haupt, er dirigiert, nicht ich, er ist das Haupt. Herr, was willst du, dass ich tue? Wo ist mein Platz in diesem Calvary Chapel Gemeindeleib hier in Grünstadt? Na, wenn du glaubst, dass Gott dich hierher gestellt hat, dann darfst du ihn auch fragen, wo ist mein Platz hier? Ich bin ein Glied an dem Leib. Gott, was für ein Glied? Was ist meine Aufgabe? Was möchtest du, was ich tue? Gott, welche Gaben hast du mir gegeben? Wie möchtest du, dass ich sie einsetze für die Allgemeinheit? Nicht nur selbstsüchtig für mich, sondern für andere. In der Gemeinde oder vielleicht, dass wir als Gemeinde anderen Menschen dienen. Aber Gott, wie möchtest du, dass ich es einsetze? Und dann kannst du zu mir kommen. und sagen, Günther, Gott hat mir was aufs Herz gelegt. Ich würde gern ins Krankenhaus gehen oder auf die Straße gehen oder ich möchte mithelfen beim Aufbauen der Stühle hier und beim Abbauen. Ich möchte unsere Kinder lehren, ab und zu mal, einmal im Monat, alle 2 Monate mal. Ich habe da eine Begabung, die möchte ich gerne einbringen. Ich verstehe echt was von Finanzen. Vielleicht kann ich Geschwistern weiterhelfen, die da eine Not haben. Vielleicht kann es uns als Gemeinde weiterhelfen. Letzter Punkt heute. Wenn ich heute sage, dass der Begriff Taufe im Heiligen Geist eigentlich am besten zu der Taufe in den Leib Christi passt, dann lasst uns diese Erfahrung des Erfülltwerdens durch den Heiligen Geist oder dass der Heilige Geist auf uns kommt, um uns zuzurüsten und uns zu bestimmen. Lasst uns das nicht vergessen. Der Apostelgeschichte 1,8 hat Jesus gesagt, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein. Und dann das zweite Mal, wie gesagt, sehen wir es in der Apostelgeschichte 4, Vers 31. Als die Jünger zusammen sind und als sie gebetet hatten, bewegte sich die Städte, wo sie versammelt waren und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Zumindest für die Jünger, die zu Pfingsten dabei waren, sind sie ein zweites Mal gestärkt und zugerüstet worden. Und im Epheserbrief, Kapitel 5, Vers 18, heißt es, werdet voller Geist. Und das steht auch im Griechischen in einer fortlaufenden Zeitform. Also eine beständige, fortwährende Handlung. Werdet voll Geist. Lasst euer Leben von der Person des Heiligen Geistes füllen. Das heißt hier nicht, der Heilige Geist rinnt aus und dann müssen wir nachfüllen. Nee, lasst diese Person des Heiligen Geistes dein Leben füllen. Dass er sein Leben, Christus durch uns sein Leben ausleben kann. Und dass er uns stärken kann. Wie gesagt, es geht darum, dass du in der Beziehung mit Gott, dem Heiligen Geist, lebst. Er ist eine Person. Und wir können derselben Person mal näher sein, mal weniger nah sein. Wir können dieselbe Person betrüben oder erfreuen. Wir können mal auf sie hören, mal nicht auf sie hören. Wir können mal Beziehung mit ihr pflegen, anders mal ignorieren. Wir können Gaben von ihr annehmen oder nicht. Wir können ihre Hilfe annehmen oder die Hilfe ablehnen. Mich interessiert heute Morgen nicht so sehr die Semantik, welche Worte wir für verschiedene Arten der Beziehung mit dem Heiligen Geist gebrauchen. Das ist, denke ich, nicht mal so wichtig. Die entscheidende Frage ist, wie ist deine Beziehung mit Gott, dem Heiligen Geist, heute? Vielleicht besser zu fragen, als zu fragen, wie viel hast du vom Heiligen Geist, ist zu fragen, wie viel hat er von dir? Ist er verfügbar? Setzt du dein Vertrauen auf ihn oder schaffst du noch aus eigener Kraft, aus Selbstvertrauen und Bauarbeiter, können wir das schaffen? Ja, wir schaffen das. Nee, wir brauchen ihn. Es geht darum, in Abhängigkeit von ihm zu leben, dass wir uns von Gott beherrschen lassen und zurüsten lassen und füllen lassen. Es war nie Gottes Absicht, dass wir unser christliches Leben irgendwie aus eigener Kraft leben. Und wenn Gott uns was aufs Herz legt, aus eigener Kraft ihm dienen. Nee, das will er durch uns tun. Er möchte uns zurüsten. Und so, wenn wir um Einheit beten und wenn wir Gott fragen, wie und wo er möchte, dass wir ihm dienen oder den anderen in seinem Namen dienen, dann lasst uns auch um diese Erfüllung, um diese Zurüstung beten. Für jeden von uns. Für das, wozu er uns berufen hat. Amen. Vater, darum wollen wir jetzt beten. Ich bitte dich, dass du jeden Einzelnen hier füllst mit deinem Heiligen Geist. Neu zurüstest, Herr, dass du uns neue Leidenschaft gibst für dich und dein Reich und deinen Leib, dass wir begeistert sind, Glieder zu sein an deinem Leib. Begeistert sind, dass du durch uns leben willst, Gott.
Das ist unglaublich, dass du dich durch uns ausdrücken willst. Dass wir deine Hände und Füße und Münder und Beine und deine Werkzeuge sein dürfen. Und ich möchte beten, Herr, dass du jeden Einzelnen zeigst, wozu du ihn berufen hast, ganz persönlich. Wo sein Platz ist in diesem unseren Leib. Ihm die Gaben zeigst, die du ihm gegeben hast. Und Herr, ich bete, dass du das Wollen und das Vollbringen schenkst. Wir wollen nicht Leute reindrücken in was und drängen und manipulieren. Nee, Gott, du bist das Haupt, Jesus. Ich bitte dich, dass du deinen Leib dirigierst. Und dass du jedes Glied an den Platz setzt, wo es ihm gehört. Und wo es allen dient. Und wo du es gebrauchen kannst zum Wohl aller. Und Herr, wir wollen dir nicht aus eigener Kraft dienen. Ich bitte dich, erfüll uns mit deinem Geist, tröste du uns so. Und schenk du uns die Einheit, auch praktisch, die du uns schon geistlich geschenkt hast. Darum bitte ich dich, Herr, in Jesu Namen. Amen.